Vielen Dank für die Einladung zu dem Vortrag und wie du, Clemens, ganz richtig schon gesagt hast, sind die Fragen, die da in dem doch etwas sperrigen Vortragstitel enthalten sind, wirklich drei ganz brisante Themen, die eigentlich auch sehr selten behandelt werden und die ich jetzt in den nächsten 15 Minuten da mit Ihnen auch diskutieren bzw. Ihnen dazu einige Slides bringen werde. Die erste Frage ist einmal, ist die Erstverschreibung durch einen Urologen sinnvoll im Zusammenhang mit den PDE5-Hämmern, also sprich mit der Meilensteintherapie der erektilen Dysfunktion? Die meisten meiner Slides, das vielleicht vorab gleich gesagt, entsprechen oder entstammen auch den europäischen Guidelines für erektile Dysfunktion und alle, die daran interessiert sind, ist das auch wirklich ein gutes Nachschlagewerk, um zu schauen, was ist der aktuelle Status zum Thema der Therapie der erektilen Dysfunktion. Jeden Vortrag zum Thema erektiler Dysfunktion muss man eigentlich beginnen mit einem Slide, an dem man zeigt, dass der Mechanismus der Erektion beim Mann gar nicht nur dem einem Schalterprinzip entspricht, dass das immer so einfach ist, sondern dass es eigentlich ein komplexer Ablauf von verschiedenen, zum Teil simultan ablaufenden Mechanismen ist. Wir brauchen auf der einen Seite einen sexuellen Stimulus, damit das letztlich größte Geschlechtsorgan der Menschen oder auch des Mannes, nämlich das Gehirn, hier wirklich auch entsprechend aktiviert wird, dass dann weiter im Bereich der Wirbelsäule über die Nerven auch die Impulse weitergegeben werden durch das Becken hin zu den Endothelzellen und erst dort dann die Übersetzung dieser Impulse hin dazu, dass es zu einer Entspannung der glatten Muskulatur kommt und darüber zur Erektion. Nun, nicht nur, dass das schon einmal recht kompliziert ist, muss dann letztlich auch in den Schwellkörpern selber, also in den Penisschwellkörpern, in den Corpora cavernosa, hier der Mechanismus stattfinden, dass wenn Blut einfließt, der Abfluss des Blutes reduziert wird. Das ist der sogenannte venöse Okklusionsmechanismus. Das heißt, je mehr Blut hineinfließt, desto mehr breitet sich dieses schwammartige Gewebe aus. Es werden dadurch unter der Tunika gelegene Venen abgedrückt und damit ist der Abfluss aus den Schwellkörpern reduziert. Das Thema der erektilen Dysfunktion ist ein häufiges Thema. Wir können sagen, dass bei den über 50-Jährigen nahezu jeder zweite oder dritte Mann davon betroffen ist. Und damit liegt es natürlich auch sehr nahe, dass das ein wichtiges Thema ist, was nicht nur letztlich den Urologen betrifft, sondern natürlich jeden Mediziner, der mit Mann und auch womöglich dann mit der Frage der Sexualität zu tun hat. Die Risikofaktoren sind hinlänglich bekannt. Hier ganz wichtig natürlich, einer der Risikofaktoren ist das Alter. Mit zunehmendem Alter kann es eben dazu kommen oder es steigt das Risiko für eine erektile Dysfunktion, wobei das ist etwas, was wir als Mediziner hier ganz bewusst beachten müssen, dass es nicht automatisch normal ist, dass ein älterer Mann auch wirklich an Erektionsstörungen leidet. Also das nur aufs Alter zu schieben, ist hier sicher nicht richtig. Rauchen ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor, auch das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man Patienten diesbezüglich auch berät. Die operativen Eingriffe im Beckenbereich, da sind leider Gottes manchmal auch die Urologen dann involviert, dass es nach einer Prostataoperation zu Erektionsstörungen kommen kann, aber auch bei Darmoperationen kann es zu diesen Themen kommen. Diabetes, Atherosklerose, ganz wichtige Faktoren, aber ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch Medikamente und hier nicht nur die blutdrucksenkenden Medikamente, sondern eine Wirkstoffgruppe, die auch ganz besonders sich auf die erektile Dysfunktion oder die erektile Funktion auswirken kann, sind die Psychopharmaka, die in den meisten Fällen hier sich negativ auswirken. Achtung, das sage ich immer gerne dazu, gerade wenn auch viele praktische Ärzte oder womöglich Neurologen vorhanden sind im Auditorium. Man muss auch beachten, dass es Medikamente gibt, wie beispielsweise Tritico, die wiederum zu Priapismen führen können. Also genau zum Gegenteil, weil Tritico wird doch relativ häufig verschrieben und kann eben hier einen Priapismus, also eine Dauererektion auslösen. Das Thema, das natürlich die erektile Dysfunktion auch mit beschäftigt, beziehungsweise was mitschwingt und insofern auch ein bisschen zurückgreifend auf die Frage, muss immer der Urologe wirklich der Erstverschreibende sein oder sollte er es sein, ist ein Thema, wo wir uns sehr bewusst sein müssen, besonders als Urologen, aber auch eben wie gesagt jeder Mediziner, der mit Mann und womöglichen Erektionsproblemen zu tun hat, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen erektiler Dysfunktion und dem Risiko, ein kardiovaskuläres Ereignis zu bekommen. Da gibt es sehr schöne Daten dazu, die zeigen, dass letztlich hier nach 5 Jahren bis zu 20% aller Männer auch wirklich entweder einen Herzinfarkt oder Angina pectoris oder dergleichen ein kardiovaskuläres Ereignis bekommen, wenn sie nicht behandelt worden sind, beziehungsweise wenn nicht ausreichend auch danach gefragt wurde. Und eine Studie, die sich das mal angeschaut hat, was würde das denn bedeuten, wenn man jetzt wirklich hier alle Männer während einer Erstkonsultation, nicht vom Urologen, sondern bereits vom Hausarzt, danach fragen würde, wie schaut's mit ihrer sexuellen Funktion aus, einfach nur mit dieser Frage, dann wurde in dieser Analyse berechnet, dass man etwa die Hälfte der Männer sich ihrer Risikofaktoren nicht bewusst sind. Und wenn man aus den Studien heraus weiß, dass man ungefähr eine 20-prozentige Reduktion der kardiovaskulären Ereignisse hier erzielen könnte, dann ist das doch sehr signifikant. Und in dieser amerikanischen Studie wurde eben hochgerechnet, dass man dadurch auch Einsparungen von über 20 Milliarden innerhalb von 20 Jahren hätte. Was wir bedenken müssen bei der erektilen Dysfunktion, und da kommen wir doch wieder zurück zum Urologen, wieso letztlich auch die Konsultation des Urologen im Zusammenhang mit der ED wichtig ist, ist, dass wir einen deutlichen Zusammenhang haben zwischen erektiler Dysfunktion einerseits und andererseits der benignen Prostatahyperplasie. Und dieser Effekt könnte man jetzt natürlich sagen, das ist ein reiner Alterseffekt. Wir sehen aber in den Studien, dass es anders als der reine Effekt durch das Alter bereits in den verschiedenen Altersgruppen zu einem deutlicheren Anstieg der erektilen Dysfunktion kommt, wenn die Patienten in ihrer Altersgruppe eine Prostatahyperplasie haben. Das heißt, direkter Zusammenhang auch zwischen der BPH und der erektilen Dysfunktion. Ein weiteres Thema, das wieder auch in den Bereich des Hausarztes hineinfällt und dessen wir uns auch bewusst sein müssen, ist, dass auch die Hyperurikämie einen Einfluss hat und bereits 1 Milligramm pro Deziliter Anstieg über den Normwert führt zu einem zweifach höheren Risiko, eine erektile Dysfunktion zu entwickeln. Last but not least müssen wir natürlich auch das Thema des Testosteronmangels ansprechen. Auch hier wissen wir, dass bei nicht der primär akute Testosteronmangel, wo die Spiegel wirklich sehr weit hinuntergehen müssen, damit es wirklich zu Auswirkungen auf die Erektionsfähigkeit kommt, aber der langfristige Mangel an Testosteron, dass der dazu führen kann, dass dieser Verschlussmechanismus, den wir vorher angesprochen haben, dieser veno-okklusive Mechanismus, dass der zurückgeht. Also auch in dem Zusammenhang unbedingt wichtig, entsprechende Diagnostik durchzuführen. Damit kommen wir auch gleich zur Diagnostik, nämlich was sind die Voruntersuchungen, die unbedingt erforderlich sind. Und wenn wir uns hier die Guidelines dazu anschauen, dann sehen wir, wir haben einen Patienten, der mit einer self-reported erektilen Dysfunktion zu uns kommt. Das Wichtigste ist einmal, dass wir wirklich eine medizinische und auch psychosexuelle Anamnese erheben. Wir können dabei schon häufig eben Faktoren identifizieren, die womöglich für die erektile Dysfunktion zuständig sind oder auch Risikofaktoren oder andere Erkrankungen. Und in weiterer Folge sollte man aber unbedingt dann auch eine fokussierte physikalische Untersuchung durchführen. Hier ist natürlich der Urologe typischerweise der, der sich leichter damit tut, einerseits zum Beispiel Veränderungen im Bereich der Schwellkörper, im Bereich des Penis, aber auch der Prostata zu identifizieren. Und was natürlich alle Mediziner betrifft, ist zu schauen, ob man irgendwelche Zeichen für einen Hypogonadismus hat und dementsprechend dann weitere Diagnostik auch durchzuführen. Die weitere Diagnostik heißt einerseits, einen Glukose- und einen Lipidstatus zu erheben und andererseits zumindest ein Testosteron zu erheben, um hier etwaigen Hypogonadismus nachweisen zu können. Das heißt, kurz zusammengefasst von der Diagnostik, Anamnese und klinische Untersuchung sind sowieso obligat. Wir haben auch gute Fragebögen, um abzufragen, wie es mit dem erektilen Status ausschaut. Das ist beispielsweise der internationale Index für erektile Funktion. Im Labor bereits angesprochen, Lipide, Blutzucker, PSA und Hormone. Und dann kommen wir schon wieder zu den Tests, die eigentlich typischerweise dann der Urologe durchführt. Das ist auf der einen Seite der Schwellkörperinjektionstest. Hier wird Alprostatil, also ein Prostaglandin, direkt in die Schwellkörper appliziert. Dadurch kommt es auch unabhängig von der nervalen Stimulation zu einer Erweiterung der Gefäße. Und dementsprechend kann man Punkt 1 sehen, kommt es durch die Gabe von diesem Medikament bereits zu einer Erektion oder andererseits weiterführende Diagnostik in Richtung eines Penis-Dopplers. Das heißt, hier wird die Geschwindigkeit der Arterien untersucht und entsprechend, wenn man Veränderungen hat, man hat einen Peak Flow Velocity oder Peak Systolic Velocity sollte über 25 bis 30 Zentimeter pro Sekunde sein. Und der zweite Punkt, den man sich noch ansehen kann, ist dann die venöse Funktion, also ob dieser Verschlussmechanismus funktioniert. Dafür hat man dann den sogenannten Resistant Index, der über 0,8 liegen sollte. Was bringt uns diese Untersuchung? Nun, es gibt Patienten, wenn die einen sehr reduzierten Fluss der Gefäße haben, bei denen man in weiterer Folge dann mit CT oder MR eine Angiografie durchführen kann. Und beispielsweise sieht man hier bei den Patienten im Bereich der Arteria pudenda hier eine deutliche Engstelle. Hier herunter gehen die Skrotalgefäße. Hier teilt sich dann die Pudenda hinunter auf zu den penilen Gefäßen, zur Profunda und Superficialis. Und in letzter Zeit zeigen sich immer mehr Studien beziehungsweise auch technische Möglichkeiten, solche Veränderungen dann auch interventionell radiologisch zu behandeln. Zum Thema der Voruntersuchungen noch ein wichtiger Punkt, den ich bereits zuvor auch angeschnitten habe. Es ist die Evaluierung des kardiovaskulären Risikos. Wir müssen uns bewusst sein, dass Patienten eben die letztlich kardiovaskuläre Risikofaktoren ausweisen, dass diese Patienten unbedingt weiter abgeklärt werden sollten. Wenn wir uns hier auch wieder die Guidelines ansehen, dann sollten wir die Patienten danach befragen, wie ihre Exercisability, also ihre körperliche Verfassung ist. Wenn es einen Hinweis gibt, dass es hier ein intermediäres Risiko gibt, dann unbedingt einen Stresstest machen. Wenn dieser ohne Probleme ausfällt, dann kann man prinzipiell mit einer Therapie beginnen. Jedenfalls sollte man bei einem auffälligen Befund dann eine entsprechende weitere kardiologische Abklärung initiieren. Damit bin ich auch schon bei der letzten Frage und das ist sicherlich eine sehr kontroversielle beziehungsweise auch sehr interessante Diskussion zum Thema, wie es zu bewerten ist, die Selbstmedikation über frei verfügbare Internetapotheken. Ich habe das Ganze sogar ein bisschen dann erweitert, weil ich glaube, dieses Thema ist ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir in Zukunft in verschiedenen Bereichen immer wieder konfrontiert werden. Und hier gibt es drei verschiedene Punkte, die man beachten muss. Auf der einen Seite ist es die Selbstmedikation, auf der anderen Seite sind es die Fälschungen, die man über mögliche Internetbestellungen hier auch bekommt. Und dann noch der letzte Punkt, das Thema der Telemedizin. Von den PDE5-Inhibitoren ist es so, dass Sie alle oder die meisten von Ihnen kennen die Wirkung. Letztlich funktionieren diese Medikamente über eine Hemmung der Phosphodiesterase Nummer 5, die in den Endothelzellen, vorrangig der Schwellkörper, hier die normalerweise die Umwandlung des Guanosin-Monophosphats in ein 5-Guanosin-Monophosphat bewerkstelligt, wenn dieses Enzym blockiert wird durch die entsprechenden Medikamente, dann bleibt der Spiegel von diesem CGMP in der Zelle erhöht und dadurch kann die Relaxation und damit Erektion verbessert werden bzw. länger aufrecht erhalten werden. Was zu wissen oder was wichtig zu wissen ist und was die meisten Patienten natürlich bei einer Selbstmedikation, wenn sie das einfach so im Internet bestellen, ist, dass es ganz unterschiedliche Wirkungseintritte gibt, aber auch wie lange die Präparate wirken können. Und es gibt sehr interessante Untersuchungen dazu und das sehe ich auch immer wieder in der täglichen Praxis, dass bis zu 60% der Non-Responder eigentlich auf Einnahmefehler zurückzuführen sind. Was heißt das? Was sind diese Einnahmefehler? Auf der einen Seite eine fettreiche Mahlzeit. Das heißt, wenn Sie Patienten haben, denen Sie diese Medikamente verschreiben, dann unbedingt die Patienten informieren, dass die Medikamente eine Stunde vor einer Mahlzeit oder 2 Stunden nach einer Mahlzeit eingenommen werden sollten. Es geht darum, dass die Resorption sonst ausgesprochen schlecht ist und damit kein entsprechender Erfolg eintreten kann. Auch Alkohol kann zu einer Reduktion des Eintretens der Wirkung führen. Der Wirkungseintritt muss immer ausreichend lange abgewartet werden. Das heißt, wenn man 10 Minuten vor einem geplanten Geschlechtsverkehr das Medikament nimmt, dann wird man keine entsprechende Wirkung haben. Aber auch ganz wichtig, und das ist manchmal sogar eher mit einem Schmunzeln versehen, dass die Patienten hier oft die Sorge haben, dass schon bei geringster Dosiseinnahme es hier dazu kommen kann, dass Erektionen auftreten. Nein, auch eine zu schwache sexuelle Erregung führt natürlich zu einem möglichen Non-Respond. Und daher muss man auch unbedingt schauen, dass die anfängliche Dosierung ausreichend ist, beziehungsweise die Patienten auch dazu animieren, eine wiederholte Einnahme durchzuführen. Wie schaut es aus mit den Fälschungen aus dem Internet? Und da bringe ich Ihnen einfach 2 Bilder, die unlängst auf einem Kongress gezeigt worden sind, die tatsächliche Bilder sind aus einer aus einem Labor mehr oder weniger irgendwo im Nahen Osten, wo hier Viagra-Fälschungen hergestellt worden sind. Und wie die dann in weiterer Folge untersucht worden sind, hat man gefunden, dass eigentlich diese blauen Farbstoffe, die verwendet worden sind, einfach in Wirklichkeit ganz normale Farbstoffe, also Lacke waren, mit denen man dann diese gefälschten Medikamente hier angestrichen hat. Das heißt, man kann ganz klar sagen, einfach aus unklaren Quellen aus dem Internet sich solche Präparate zu besorgen, ist jedenfalls gesundheitsschädlich oder bedenklich. Damit komme ich auch schon zum Schluss und dem letzten Thema, dem Thema auch der Selbstmedikation. Da sind wir bei der Telemedizin und natürlich haben Startups und Internet ein gefundenes Objekt gefunden, dass natürlich der Mann hier den Weg über das Internet im Zusammenhang mit sexuellen Fragestellungen sucht. Und es kommen jetzt immer mehr Plattformen, wie beispielsweise in Amerika hier das Roman, das ein ganz erfolgreiches, also von den Ergebniszahlen sehr erfolgreiches Startup-Unternehmen ist, wo man letztlich über Telemedizin, über ein paar Klicks hier eine Online-Visit bekommt und dementsprechend dann gleich direkt die Medikamente, PDE5-Hämmer hier nach Hause bis zur Tür geliefert bekommt. Das Ganze muss man natürlich sehr kritisch sehen. Ich maß mir da nicht an, das Arztrecht so genau zu kennen, aber ein Artikel, den ich da jedem empfehlen kann, ist von der Monika Bleuer, die eine ganz ausgewiesene Rechtsexpertin im Zusammenhang mit Arztrecht ist, die ganz besonders darauf eingeht, dass in Österreich letztlich bei der Durchführung von ärztlichen Handlungen die Unmittelbarkeit gegeben sein muss. Das heißt, der Patient oder der Arzt muss eigentlich direkt hier tätig werden und daher ist das in Österreich zumindest wahrscheinlich noch nicht so bald ein Thema, dass man solche Plattformen direkt in Österreich hat. Aber natürlich ist es so, wenn diese Plattformen dann womöglicherweise in anderen Ländern sitzen, gelten hier auch andere Rechte. Damit bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, dass ich die Fragen zum Großteil beantworten konnte. Und ich glaube, etwas, was man immer wieder bedenken muss bei uns als Medizinern, uns muss es nicht so gehen, egal aus welchem Bereich, dass wir so wie dieses Kaffeehaus sagen müssen, Sex sells, aber wir verkaufen nur Kaffee. Also wir verkaufen, oder besser gesagt, wir wenden Gesundheit und Heilkunst an, und sexuelle Gesundheit gehört da absolut dazu. Vielen Dank.